für uns näher an das Herz des Vaters. Wir können das nicht ohne dich begreifen. Wir brauchen deine Offenbarung. Wir brauchen deine Erkenntnis. Danke, dass du uns vorbereitest. Unsere Herzen sind offen. Wir sind heute hier, weil wir erwarten, dass du wirkst. Weil wir erwarten, dass du sprichst. Weil wir daran glauben, dass du ein lebendiger Gott bist, der ein Wort heute für uns hat. Wir erwarten, dass du Menschen heute freimachen willst. Dass du Herzen heilen willst. Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Und wir brauchen deine Erkenntnis. Führ uns näher an das Herz des Vaters, das voll ist von Liebe, von Freiheit, von Heilung. Danke, dass du da bist. Amen. Können wir der Band mal einfach richtig fett Danke sagen? Wow. Mich bewegt seit einigen Wochen das Lied Sehnsucht. Insbesondere eine Zeile, da heißt es: Du bist der, den meine Seele liebt, die Antwort auf meine Sehnsucht. Und ich habe das immer wieder gesummt und ich habe das immer wieder irgendwie vor Augen gehabt und dieses Lied, das hat mich nicht losgelassen. Und irgendwie habe ich gedacht, wäre das vielleicht dran als Thema für heute, für die Predigt, die Antwort auf meine Sehnsucht? Ich habe dann geguckt, das war schon vor einigen Wochen, die Gottesdienstpläne stehen auch immer schon Wochen vorher fest, die Lieder stehen schon immer Wochen vorher fest. Und ich dachte, ich gucke einfach mal, ob das eventuell heute auch im Gottesdienst vorkommt. Und tatsächlich, es hat noch einen Platz im Gottesdienst heute und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Dieses Lied, das mich bewegt seit Wochen, wurde schon für heute auch für diesen Gottesdienst festgelegt. Und für mich war das ein ganz klares Zeichen, dass Gott heute uns eine Antwort geben möchte auf unsere Sehnsucht. Ich bin mega gespannt, was passiert, wenn solche Dinge geschehen. Das können keine Zufälle sein. Ich glaube, dass hier Menschen sitzen, die eine tiefe Sehnsucht haben und die sich nichts mehr wünschen, als eine Antwort zu bekommen. Und ich glaube, dass Gott heute reden wird. Amen. Normalerweise, wenn ich mich dann auf eine Predigt vorbereite, ich weiß dann schon, über welchen Bibeltext ich reden werde, setze ich mich hin und lese mir Kommentare durch. Lese mir alles Mögliche durch von Theologen, bereite mich inhaltlich vor. Und heute habe ich gedacht, komm, es war ja das Lied, was dich so angesprochen hat. Ich hatte zwar auch schon einen Bibeltext auf dem Herzen, aber ich dachte, ich fange mal in der Vorbereitung mit dem Lied an. Also habe ich mich zu Hause hingesetzt, das Lied Sehnsucht angemacht. Und es ist etwas Merkwürdiges passiert. Mich überkam ein unglaublich tiefer Schmerz. Und mein Herz wurde so schwer, weil ich mich plötzlich an eine Situation aus meiner Vergangenheit erinnert hatte, an die ich schon lange nicht mehr gedacht hatte. Und ich habe mich erinnert, durch was für eine Hölle ich damals gegangen bin. Meine Gedanken gingen ungefähr 17 Jahre zurück. Ich war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, habe in Südafrika studiert. Ich war also alleine, 19, auf einem komplett fremden Kontinent. Und es kommt eine kleine Triggerwarnung. Ich war nämlich zu der Zeit extrem traumatisiert. In meiner Jugendzeit wurde ich Opfer von sexuellem Missbrauch. Und ich habe in der Zeit nicht verstanden, was passiert war. Ich habe mich selbst beschuldigt. Das ist ein typisches Verhalten. Ich habe die Schuld bei mir gesucht. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe alle Gefühle, die ich hatte, verdrängt. Und diese Gefühle sind in Südafrika komplett aufgebrochen. Und ich war mit ihnen alleine. Meine Familie war nicht da. Und dann ist es noch schlimmer gekommen, denn ich wurde in Südafrika vergewaltigt. Als ich das Lied Sehnsucht gehört habe, habe ich mich dann an den Moment erinnert, wo alles hochkam. Jeder Schmerz. Und ich habe mich wieder gesehen, wie ich komplett angezogen in meiner leeren Badewanne lag, eine Rasierklinge in der Hand hatte und meine Unterarme komplett aufgefetzt habe. Das ist eine typische Reaktion auf so ein Trauma. Es ist traurig. Ich habe mich erinnert, wie ich in dem Moment geschrien habe nach Jesus. Ich habe mich erinnert, wie tief der Schmerz war und wie sehr ich mich gesehnt habe danach, Jesus zu erleben. Ich habe geschrien zu dem Gott, an den ich jahrelang geglaubt habe. von dem man mir gesagt hat, dass er mich befreit und dass er mich geheilt, aber ich habe es in dem Moment nicht gespürt. Und mein Herz war am Schreien. Und ich habe bitterlich geweint. In demselben Moment wurden aus diesen bitteren Tränen, als ich dann auf meinem Sofa saß, all das wieder Revue passieren ließ, wurden aus den bitteren Tränen Freudentränen. Weil ich heute frei bin. Mein Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Mein Gott ist treu, mein Gott ist gerecht, mein Gott ist gut und ich habe das erlebt in meinem Leben. Ich habe die Antwort auf meine Sehnsucht bekommen. Was ist deine Sehnsucht? Wonach schreit dein Herz? Vielleicht bist du heute hier und hast glücklicherweise nicht so ein schweres Trauma erlebt wie ich. Rein statistisch gesehen kann ich aber leider nicht die Einzige hier sein. Und egal, was für eine Sehnsucht du hast, ob es eine große Sehnsucht ist oder ob es eine kleine Sehnsucht ist, dein Herz schreit nach etwas. Und ich glaube, dass manche sich auch heute ganz besonders nach Befreiung und nach Heilung sehnen. Ich habe uns 4 Verse mitgebracht für heute aus einem Psalm. Und ich glaube, dass wir von diesen 4 Versen enorm profitieren werden, weil es lebendiges Wort Gottes ist, weil wir von Menschen lesen in der Bibel, die Gott begegnet sind. Und ich glaube, wir können erwarten, dass Gott uns durch sein lebendiges Wort redet, weil er ein lebendiger Gott ist, der in unser Leben hineinsprechen will. Also schauen wir uns mal an, was ich uns heute mitgebracht habe. Psalm 27, Verse 1 bis 4 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Diesen Psalm hat David geschrieben in einer Zeit, in der er um sein Leben fürchten musste. Es war so, dass der damalige König Saul aus Neid David umbringen lassen wollte. Jetzt stellt euch vor, der König will deinen Tod. Da ist also ein ganzes Heer, das nach dir sucht und autorisiert ist, dich umzubringen. Und in der Situation schreibt David diese Verse. Lasst uns nochmal Vers für Vers durchgehen und uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was wohl in ihm vorgegangen sein muss. Wir fangen mit Vers 1 an. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das sind richtig starke Worte, die David hier gefunden hat. Er wusste, dass er verfolgt wird. Und sicherlich hatte er mit Angst zu kämpfen, denn schließlich ging es hier um sein Leben. Aber er findet seine Hoffnung und seine Zuflucht ganz klar bei Gott. David hatte einen Glaubenssatz. Glaubenssätze sind innere Überzeugungen, die wir haben. Das sind Dinge, die wir glauben über uns selbst, über andere Menschen und auch über Gott. Und sein Glaubenssatz über Gott war, dass er seine Kraft ist und dass er sein Licht ist. Das war seine Basis und sein Fundament. Mich persönlich hat dieser Vers so inspiriert, dass ich ihn zu meinem persönlichen Kampfvers gemacht habe und ihn sogar auf einem Armband mit mir trage. Das hat mir meine beste Freundin geschenkt. Da ist Psalm 27, Vers 1 drauf graviert. Ich trage diesen Psalm regelrecht mit mir. Es ist nämlich so, dass ich durch das Trauma, was ich erlebt habe, an Panikattacken leide. Und am Anfang war mir gar nicht bewusst, was da so passiert. Ich wache nachts auf und mich überkommt eine Todesangst. Und ganz lange habe ich nicht verstanden, dass es überhaupt passiert. Irgendwann habe ich realisiert, dass das eine Konsequenz von dem Trauma ist. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich will nicht an diesen Panikattacken leiden. Das ist definitiv nicht etwas, was Gott sich für mein Leben vorgestellt hat. Was mache ich also? Ich habe diesen Vers gefunden und ich habe ihn zu meinem persönlichen Gebet gemacht. Und ich habe angefangen, das strategisch anzuwenden. Ich habe gesagt, ich gehe diesen Kampf nicht kampflos unter. Und jedes Mal, wenn ich nachts aufgewacht bin, eine Panikattacke hatte, habe ich diesen Vers gebetet. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen. Und wisst ihr was? Es hat Früchte gebracht, nicht sofort, aber je öfter ich das gemacht habe, je länger durfte ich merken, dass es effektiv ist. Wenn ich eine Panikattacke in der Nacht hatte, dann hat sie mittlerweile keine Auswirkung mehr auf meinen Tag. Das ist ein Riesendurchbruch. Ich glaube, dass wir hier von David wirklich viel lernen können. Inmitten von Lebensgefahr steht er felsenfest und sagt, ich fokussiere nicht meine Angst. Ich fokussiere meinen Gott. Yes. Die Glaubenssätze, die wir haben, bestimmen unser Denken und somit unser Handeln. Es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen, welche Glaubenssätze wir haben. Es gibt manche, die uns stärken und es gibt manche, die uns schaden. Und auch die Glaubenssätze, die wir über Gott haben, sind maßgeblich dafür verantwortlich, wie unsere Beziehung zu ihm aussieht. Glaube ich, dass Gott wirklich gut ist? Glaube ich, dass er treu und gerecht ist, auch wenn ich mich ungerecht behandelt fühle? David zeigt hier, dass seine Beziehung zu Gott trotz heftiger Umstände unerschüttert bleibt. Gott ist sein Fels. Das ist sein Glaubenssatz und das ist und war auch meiner. Wenn wir weiterlesen in dem Psalm und auch in den Psalmen generell, erkennen wir, dass David ein Leben gelebt hat, das Leid kennt. Die Bedrängnis, die er erleben musste, diese Todesangst, boah, ich kann mir das nicht vorstellen. Und das Leid in seinem Leben später wurde leider auch nicht weniger. David kannte Leid. Menschen erleben Abgründe, das will und kann man sich nicht vorstellen. Und in diesen Abgründen haben doch alle dieselbe Sehnsucht, dass es aufhört und dass man irgendwie da rauskommt. Wie schlimm ist es, dass wenn man so verloren ist und keinen anderen Ausweg mehr sieht, dass man tatsächlich den Gedanken zulässt, sich das eigene Leben zu nehmen. Ich selbst hatte solche Gedanken und leider kenne ich Menschen, die diesen Kampf verloren haben. Leid ist real und das kann man nicht schönreden. Jetzt wäre es aber unglaublich traurig, wenn das Ende wäre, wenn wir an diesem Punkt nicht weiterkämen. Lesen wir weiter, Verse 2 und 3. Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Dieser Mensch, dem man nach dem Leben getrachtet hat, der Mann, der verfolgt wurde, um umgebracht zu werden, sagt, dass sein Herz dennoch sich nicht fürchtet und dass er getrost ist? Das ist doch absoluter Irrsinn. Wie kann man das mit einem normalen Menschenverstand nachvollziehen? Ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube, das versteht man nur, wenn man so wie David diese Überzeugung hat, dass Gott gut ist und dass Gott wirklich Herr ist. Und dann hat David mich nochmal umgehauen. Er hat etwas geschrieben, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Liebe. Er wird verfolgt. Sein Leben ist in Gefahr. Und das ist das, was er sich wünscht? Das ist das, was er will, dass er bleiben darf im Haus des Herrn? Er will die Lieblichkeit des Herrn schauen? Ganz ehrlich, für mich, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch in einem Film der schlechteste Kameracut aller Zeiten. Hier ist die eine Szene, hier ist die andere Szene, da ist keine Brücke, da ist einfach nur kabam, so ein Strich mittendurch. Es hat irgendwie nichts miteinander zu tun. Und das ist aber genau der Kern der Sache. Ich glaube, dass wir hier Davids Antwort auf seine Sehnsucht gefunden haben. Er wünscht sich nichts mehr, als einfach nur in Gottes Gegenwart sein zu dürfen. In tiefster Bedrängnis will er die Nähe zu seinem Gott spüren. Die Antwort auf seine Sehnsucht ist Gottes Nähe. Mich hat das richtig bewegt. Er will nichts mehr als im Haus des Herrn sein, über ihn nachsinnen, seine Lieblichkeit schauen. David war Poet, er war sehr lyrisch unterwegs, Lieblichkeit schauen. Sein Schrei in tiefster Verzweiflung ist ein Schrei nach der Nähe Gottes. Wow. Und diese Sehnsucht hat sich durch sein ganzes Leben gezogen. Das merkt man vor allem daran, wie groß seine Angst war, die Nähe zu Gott zu verlieren, als er etwas sehr Dummes und sehr Schlimmes getan hat. David hat Ehebruch begangen. Mit einer verheirateten Frau hat er geschlafen und die Frau wurde schwanger. Er hat probiert, das Ganze irgendwie zu vertuschen, hat den Mann aus dem Krieg wieder zurückgeholt und gehofft, dass sie eheliche Pflichten erfüllen und es nicht rauskommt, dass das Kind von David war, sondern irgendwie Leute denken würden, es war der Ehemann. Der Ehemann hat sich nicht darauf eingelassen. Er hat gesagt, wie kann ich mit meiner Frau zusammen sein, während meine Kameraden an der Front kämpfen? Der Vertuschungsplan ist nicht aufgegangen. Und was macht David? Er schickt den Mann in den sicheren Tod. Er schickt ihn im Krieg an vorderste Front. Er hat sein Todesurteil gesprochen, damit das nicht rauskommt. Das ist eine Menge Schuld, die David auf sich geladen hat. Und als er merkt, dass ihn diese Schuld von Gott trennt, ist er verzweifelt. Und er schreibt einen anderen Psalm, Psalm 51, und in Vers 13 sagt er, schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David war verzweifelt und hatte Angst, nicht mehr nah bei Gott sein zu können. Er hat Leid erlebt und er hat sehr viel Leid gebracht. Aber sein grundlegender Glaubenssatz über Gott stand fest und hat ihn immer wieder in Gottes Nähe getrieben. Gott ist sein Fels, Gott ist seine Kraft in jeder Situation. Er kann nicht ohne ihn. Ich glaube, dass Gottes Nähe die Antwort auf unsere Sehnsucht ist. Ich glaube aber auch, dass wir manchmal nicht wissen, was das genau bedeutet und wie uns das konkret verändert. Unsere Probleme lösen sich nämlich nicht einfach so mit einem Fingerschnips, nur wenn wir Christen werden. Wenn wir Jesus in unser Leben annehmen und ihm vertrauen, dann sind wir gerettet. Wir sind geliebt. Und wir sind befreit. Das beschreibt einen Status. Was wir, glaube ich, manchmal außer Acht lassen, ist, dass diese Veränderung von unserem Status einen Prozess in Gang bringt, in dem wir erst lernen müssen, wie es ist, befreit zu leben, geheilt zu leben und geliebt zu leben. Wenn ein Pärchen heiratet, dann ändert sich ihr Status von ledig zu verheiratet. Aber der Prozess der Ehe fängt erst an. Sie sind verheiratet, aber sie müssen jetzt lernen, wie sie ihr Leben als Ehemann und Ehefrau gestalten wollen. Wie leben sie ihre Ehe? Wenn du dich dein Leben lang ungeliebt gefühlt hast, dich dann geliebt weißt, weil du Jesus in dein Herz gelassen hast, musst du dennoch alle Glaubenssätze, die dein alter Status mit sich gebracht hat, alles, was du früher geglaubt hast, alles, was dir antrainiert worden ist, aktiv angehen und neue Glaubenssätze bilden. Du musst einen Prozess starten, bewusst, der sich auseinandersetzt mit deiner Vergangenheit und mit dem, was dir passiert ist und auch mit dem, was du vielleicht anderen angetan hast. Du musst dich auseinandersetzen mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, mit deinen Verhaltensmustern und mit deinen Glaubenssätzen. Ist das leicht? Nein. Das ist alles andere als leicht und alles andere als bequem. Das tut weh. Es tut unglaublich weh. Ich habe so viele Tränen geweint, ich habe so viel Schmerz empfunden in diesem Prozess, mich auseinanderzusetzen mit dem, was passiert ist. Keiner erinnert sich gerne an das, was einen zerstört hat. Klar hatte ich Angst, mich mit meinem Trauma auseinanderzusetzen. Aber ich wollte nicht, dass meine Angst größer ist als meine Zuversicht auf einen guten, auf einen treuen und auf einen gerechten Gott. Meine Zuversicht in Jesus ist stärker als jede Angst. Das war mein Glaubenssatz, der mich vorangetrieben hat. Gottes Nähe bietet uns den Nährboden, den wir brauchen, um in dem Prozess des Heilens Schritte nach vorne zu gehen. Unser Status ist geheilt, aber wir müssen lernen, wie es ist, geheilt zu leben. Unser Status ist befreit, aber wir müssen lernen, wie es ist, befreit zu leben. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Und ich nehme euch gerne mit in den Prozess, den ich durchgegangen bin. Das, was mir in Gottes Nähe passiert ist, wie ich verändert worden bin durch seine Nähe und wie ich geheilt worden bin. Das Erste, was ich bewusst gemacht habe, war, und ich weiß, für diejenigen, die noch mitten im Schmerz stehen, kann das super besser. Lies einfach die Bibel und dann wird's besser. Das ist nicht das, was ich sage. Aber im Gebet begegnest du Gott und in der Bibel lernst du etwas über ihn kennen. Und das, was es bei mir gemacht hat, neben den anderen Sachen, die ich auch noch gemacht habe, war, dass es mich ausgerichtet hat auf seine Größe. Ich habe verstanden, er ist groß genug, er ist stark genug, meine Vergangenheit zu heilen, mein Herz zu heilen. Und ich wusste, ich bin ihm etwas wert. Ich habe das verstanden. Als ich die Bibel gelesen habe, habe ich gemerkt, was er für mich geopfert hat. Und das, was mir verloren gegangen ist in meinem Trauma, mein Wert, den habe ich wiederentdeckt. Das war der Grundbaustein dafür, dass ich den Rest des Prozesses gehen konnte. Das Zweite, was ich bewusst in Gottes Nähe getan habe, war es, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, sie zu erneuern. Welche Glaubenssätze habe ich geglaubt, die mich kaputt gemacht haben? Glücklicherweise habe ich eine Therapeutin gefunden, die auch Christin war. Und wir haben zusammen gebetet und wir haben zusammen den Heiligen Geist eingeladen, dass er mit uns diesen Prozess geht, dass er mir diese Lügen und diese Glaubenssätze, die mich kaputt gemacht haben, aufzeigen würde. Und das hat er gemacht. Ein Glaubenssatz, den wir zum Beispiel herausgefunden hatten, war, dass ich als verbrauchte Ware es nicht wert bin, von einem guten Mann geliebt zu werden. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Lüge durchstreichen konnte. Und wenn ich das so sagen kann, ich bin verheiratet mit einem Mann, der mich jeden Tag umhaut. Das ist der beste Mensch in meinen Augen. Seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Güte. Jeden Tag bin ich von Neuem erstaunt über sein Herz. Und ich darf einfach mit ihm verheiratet sein. Wahnsinn. Wie gut, dass wir unsere Gedanken erneuern können, dass wir nicht Opfer bleiben müssen von dem, was wir antrainiert bekommen, welche Glaubenssätze wir haben. Und in diesem Prozess der Gedankenerneuerung habe ich bewusst Bücher über die Themen gelesen. Ein Buch, das war zu meinem Trauma, das verwundete Herz von Dan Allender, das habe ich auch dabei, falls jemand mal reinschauen möchte. Da habe ich mich bewusst mit meinem Trauma auseinandergesetzt. Und ein anderes Buch, was ich gelesen habe, war Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Von Caroline Leaf. Sie ist christliche Neurowissenschaftlerin und sie erklärt in dem Buch, wie aus wissenschaftlicher Perspektive Gedanken aussehen, wie sie funktionieren, wie toxische Gedanken sich auswirken und wie man ganz, ganz praktisch wirklich aus wissenschaftlicher Sicht, was die Bibel auch schon immer gesagt hat, Gedanken erneuern kann. Das war Gold wert. An der Stelle will ich auch Werbung machen. Ich kann nicht anders, als Werbung dafür zu machen, für unseren Kurs Keys to Freedom. Im Grunde genommen ist das, was ich in meiner Therapie gemacht habe, dieses Buch. Wenn ihr es noch nicht habt, holt euch das. Egal, ob ihr eine schlimme Vergangenheit hattet oder nicht. Es ist so gut, sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, mit der Familiengeschichte. Es tut so gut. Wir haben sogar Live-Groups, die sich nur auf dieses Thema ausrichten. Keys to Freedom. Also wirklich, ich ermutige euch, schnappt euch das Teil und geht es durch. Das Dritte, was ich gemacht habe, war, mir in Gottes Nähe ganz bewusst die Frucht des Geistes zu meinem täglichen Begleiter zu machen. Was ist die Frucht des Geistes? Wir lesen über sie im Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 22 bis 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und ich habe angefangen, diese Frucht im Gebet für mich in Anspruch zu nehmen. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Und wisst ihr was? Wir schaffen das nicht selbst. Ich konnte in dieser Situation nicht einfach selbst Frieden in mir schaffen. Ich konnte nicht einfach Liebe in mir hervorbringen, die stark genug ist zu vergeben. Aber der Heilige Geist kann. Und ich habe mir jeden Tag diese Frucht abgeholt. Und stellt euch vor, ihr startet euren Tag mit Liebe, mit Freude, die nicht erklärbar ist, und mit Frieden. Die Gegenwart Gottes in uns verändert und heilt uns. Das sind drei Dinge, die ich erlebt habe, die ich ganz bewusst angegangen bin in Gottes Gegenwart, die mich durch einen jahrelangen Prozess gebracht haben. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht. Wer Fragen hat, kann gerne auf mich zukommen. Ich bin ein offenes Buch, könnt mich ausquetschen. Aber diese drei Dinge wollte ich heute mit uns teilen. Und der Prozess insgesamt ging bei mir etwas über 10 Jahre. Das ist nichts Leichtes aufzuarbeiten. Und in der Zeit war dieses eine wahr. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Weil ich nah bei Gott bin, kann in mir die Kraft wirken, die ihn von den Toten hat auferstehen lassen. Wenn ich schreie, dann schreit mein Herz nicht ins Leere. Mein Herz hat eine Antwort gefunden in der unmittelbaren Nähe Gottes, in Jesus Christus. Das ist die Antwort auf meine Sehnsucht und das ist auch die Antwort auf deine Sehnsucht. Weil er mich befreit hat, konnte ich lernen, befreit zu leben. Weil er mich geheilt hat, konnte ich lernen, geheilt zu leben. Ich will ihn suchen. Ich will in seinem Tempel sein. Ich will über ihn nachsinnen. Ich will seine Lieblichkeit sehen. Er ist die Antwort auf meine Sehnsucht. Und er will auch die Antwort auf deine Sehnsucht sein. Amen. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass Gott das Thema heute vorbereitet hat. Und ich würde gerne 2 Einladungen aussprechen. Die erste Einladung geht an diejenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und die dennoch Bereiche in ihrem Leben haben, wo sie diesen Durchbruch noch nicht erlebt haben. Wo sie noch Schmerz haben, wo sie noch Angst haben, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und ich will dir eine Möglichkeit geben, heute einen Schritt zu tun. Ich weiß, dass es sensibel sein kann. Und ich weiß, dass es nicht immer gut ist, öffentlich einen Schritt zu tun. Aber vielleicht ist es heute bei dir dran, dass du dich traust. Dass du diese Haltung einnimmst von diesen blutigen Knien und den gehobenen Händen und sagst, Jesus kämpft den Kampf für mich und ich bin bereit, den Prozess zu beginnen. Lass uns die Augen schließen und uns einen Moment nehmen, dass Menschen es wirken lassen können. Wenn du da bist und du merkst, du schleppst etwas in deinem Leben herum, Da ist ein Schmerz, da ist eine Vergangenheit, die du noch nicht aufgearbeitet hast. Da ist eine Sehnsucht, die dich nicht loslässt. Dann will ich dir heute die Möglichkeit geben, zu sagen, ich will aktiv diesen Prozess beginnen und in deine Gegenwart kommen, weil ich daran glaube, dass deine Gegenwart mich verändert. Sei mutig und mach heute diesen ersten Schritt. Wenn du heute hier bist, dann gib mir ein Handzeichen, damit ich für dich beten kann. Dankeschön. Damit wir diese Schritte gehen können. Dankeschön. So viele Hände. Danke. Es ist so gut. Trau dich, diesen Schritt zu gehen. Trau dich, deine Hand zu heben und zu sagen, heute ist der Anfang eines neuen Abschnitts. Ich bleibe nicht stehen, wo ich war. Vielen Dank. So viele Hände. Es ist so gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Herr ist dein Licht und dein Heil. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Der Herr ist deines Lebens Kraft. Du brauchst dich vor nichts zu grauen. Herr, du siehst all die Hände, die sich gehoben haben. Du siehst die Herzen, du siehst jede Vergangenheit, die Schmerz bringt. Du siehst, wo wir uns selber schuldig gemacht haben an anderen und du siehst, wo andere sich schuldig an uns gemacht haben. Und du siehst die Bereitschaft von so vielen Menschen hier, die heute sagen, jetzt nicht mehr. Ich bleibe kein Opfer. Ich trete aus dieser Rolle raus, weil ich durch dich ein Überwinder bin. Jesus, du hast überwunden und deswegen können wir überwinden. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du den Menschen zeigst, welche Schritte gehen können, was sie heute tun können, um da rauszugehen, um aus der Dunkelheit herauszutreten, ins Licht. Denn da gehören sie hin, Herr. Wir sind Kinder des Lichts. Keine Dunkelheit hat Anrecht auf uns. Wir sind deins. Danke, Jesus, dafür, dass du für uns kämpfst. Amen. Ich möchte noch eine zweite Einladung aussprechen. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe noch nie in meinem Leben eine Entscheidung für diesen Jesus getroffen. Und du merkst, dein Leben, du bist an einen Punkt gekommen, es geht nicht weiter. Und du schaffst es nicht allein. Und weißt du was, du musst es nicht alleine schaffen. Da ist ein Gott, der dich sieht. Da ist ein Gott, der alles aufgegeben hat, um dein Herz zu gewinnen. Jesus ist die unmittelbare Nähe Gottes. Gott selbst ist Mensch geworden. Gott selbst ist Mensch geworden, weil ihm unsere Nähe so viel bedeutet. Weil er gesagt hat, ich weiß, ihr schafft es nicht ohne mich. Er ist auf diese Welt gekommen. Er ist am Kreuz gestorben für jede Schuld. Nichts ist zu groß. Kein Schmerz ist zu schmerzvoll. Keine Sünde ist zu groß. Jesus ist gestorben dafür und Jesus ist auferstanden für dich, damit du eine Alternative hast. Dein Leben kann anders aussehen. Du hast eine Zukunft. Lass uns noch mal die Augen schließen. Lass uns gemeinsam beten, liebe Freunde, dass Menschen sich jetzt für Jesus entscheiden. Wenn du heute hier bist und sagst, ich habe noch nie Ja zu diesem Jesus gesagt, heute gebe ich dir diese Gelegenheit dafür. Bist du heute hier und sagst, ich will und kann so nicht mehr, ich will meinen Schmerz loslassen, dann gib mir ein klares Zeichen, damit ich mit dir beten kann. Und lass diesen Moment nicht verstreichen. Lass diesen Moment nicht verstreichen. Du musst nicht an deinem Schmerz kaputt gehen. Du musst nicht an deiner Vergangenheit kaputt gehen. Du kannst ein strahlendes Zeugnis sein für andere, dass es möglich ist. Bist du heute hier? Gib mir ein klares Zeichen. Hab Mut. Hab Mut. Dankeschön. Hab Mut. Lass diesen Moment nicht vergehen. Bist du heute hier? Ist noch jemand hier, der heute sagt, ich will mein Leben Jesus geben, weil ich weiß, dass er ein Leben für mich hat, das von Licht erfüllt ist? Bist du da? Ich warte noch einen Moment. Ich will das nicht verstreichen lassen. Bist du heute hier? Gib mir ein klares Zeichen. Danke, danke. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Gemeinde, lasst uns diese Menschen aufnehmen. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns danken für diesen großartigen Gott, der heute Menschen gerettet hat. Ich bete vor und wir beten nach. Jesus Christus, danke, dass du mein Licht bist. Danke, dass du mein Fels bist. Danke, dass ich durch dich eine Zukunft habe, die hell ist. Danke, dass ich für dich strahlen kann. Danke, dass du mir meinen Schmerz wegnimmst. Danke, dass du mir meine Schuld wegnimmst. Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin jetzt Teil deiner Familie. Und mich bestimmt nicht mehr die Dunkelheit. Ich bin jetzt ein Kind des Lichts. Jesus, du bist jetzt mein Herr. Ich gehöre ganz dir. Und mit dir beginne ich einen Prozess der Heilung in die Freiheit. Danke, Jesus. Amen. Herzlichen Glückwunsch.